Der Experte von Mark Allen Smith. Es liest David Nathan.
Als er durch die Nacht und den Nieselregen rannte, glich er mehr einem dunklen Phantom als jemand Lebendigem. Schwarzer Pullover und schwarze Jogginghose, schwarze Ghost GTX-Laufschuhe, das schwarze Haar braun gefärbt und kurz geschnitten. Der Bart reichte fast bis zu den hervorstehenden Jochbeinen. Die wenigen Menschen, die ihn kannten, hätten ihn kaum wiedererkannt. Er erinnerte sich an den Wahnsinn unter dem Fluss, die Leiber, die sich verzweifelt aneinander klammerten. Er erinnerte sich, wie er auf Ezras dünne Arme stieß, den Jungen aus dem Schlick zog und ihn nach oben drückte. Er erinnerte sich an die Hände, die sich um seine Kehle schlossen, und an das vom Wasser erstickte Uff, als seine Faust einen knochigen Teil Holz traf, und er spürte, wie etwas brach und nachgab. Er war aus dem Fluss gestiegen, hatte sich die Böschung hochgezogen und war im Nebel auf einen geduckten, dunklen Umriss zugekrochen. Der Umriss erwies sich als alter Lagerschuppen der Eisenbahn mit einer Tür, die nur noch an einer rostigen Angel hing. Als er drinnen war, riss er die Taschen aus der Jogginghose und verstopfte damit die Einschusswunde in seiner Brust und die Austrittswunde an seinem Rücken, gleich unterhalb des Schulterblatts. Er hielt es für wahrscheinlich, dass er das Bewusstsein verlieren würde und wollte dann nicht verbluten. Die Größenordnung des Schmerzes war etwas Neues, die Präsenz ohne Grenzen. Daher durchdrängte er sein Bewusstsein mit Chopins Fantasie impromptu, Prélude in E-Moll, um die Schmerzen zu überlisten, um zu verhandeln, statt an mehreren Fronten, die zu lang waren, als dass man sie beherrschen konnte, einen totalen Krieg zu führen. Die ersten beiden Tage verschlief er fast ganz, und als er in der dritten Nacht hinausging, fand er in 1,5 Kilometer Entfernung ein schlafendes Städtchen, Gemüsereste im Müllcontainer hinter einem Imbiss sowie eine vergessene Windjacke und eine Flasche Wasser auf der Spielerbank an einem Baseballplatz. Am 5. Tag brach er in der Morgendämmerung auf und brauchte 4 Stunden, um mit seinem beschädigten Bein den Highway zu erreichen, der 2 Meilen entfernt lag. Nur bei LKW streckte er den Daumen aus, und der Erste, der anhielt, nahm ihn bis in die Stadt mit. Brooklyn war ein wirres Durcheinander aus Gebäuden, Ethnien und Schichten. Jedes Mal, wenn er um eine Ecke bog, schien es ihn zu etwas Fremdem, ohne jede Verbindung zum Vorherigen zu verschlagen. Er hatte überlegt, in eine andere Stadt zu ziehen und neu anzufangen, doch New York war sein Planet. Außerdem, er hatte hier noch eine Aufgabe zu erledigen. Monate hatte es gedauert, bis er so weit genesen war, dass er wieder rennen konnte. Es gab neue Schmerzen, ein prickelndes Brennen im linken Quadrizeps unter den frischen Narben von Daltons Schnitten. Zusammen mit den alten Problemen in Hüfte und Knöcheln raubte es ihm manchmal das Gleichgewicht. Doch wie immer half die Musik dem Alchemisten in ihm, Schmerz in reine Empfindung umzuwandeln. Und in Kraft. Als die Ampel auf grün sprang und er auf die leere Kreuzung joggte, erreichten die Streicher ihren Höhepunkt, und vor seinem inneren Auge umkreisten Klangsträhnen einander im Paarungstanz, um sich sodann in die Arme zu fallen und zu einem vielfarbigen Band zu verschmelzen. Die Musik war vollmundig, er schmeckte grüne Minze und Erdbeere und hörte das drängende Kreischen der Hupe 1 Sekunde, ehe die schwarze, rasende Masse in sein peripheres Blickfeld eindrang und ihn dazu brachte, frontal zu dem Dodge Dakota herumzufahren, der die rote Ampel ignorierte und auf ihn zuraste. Die Straßenlaternen spiegelten sich in der Windschutzscheibe und beschienen die 3 Gesichter dahinter, ihre sich weitenden Augen und dehnenden Lippen. Dann regte sich der Fahrer wieder, schlug erneut auf die Hupe und trat auf die Bremse. Das Fahrzeug ruckte auf dem feuchten Asphalt und geriet ins Schleudern. Das Kreischen der Reifen übertönte die Streicher und er bezwang einen inneren Tumult. Geräusche breiteten sich aus wie Quecksilber auf einer geneigten Glasscheibe, dann verweilten sie über ihre übliche Halbwertzeit hinaus. Er streckte die Hände vor sich aus. Im letzten Moment drang unerwartet ein Gedanke an die Oberfläche. War jemals die Leiche seines Vaters auf dem Berg entdeckt worden, unter dem Reifen des Trucks eingeklemmt, das Messer tief im Herz? Geiger spürte noch immer den Ledergriff in seiner Kinderhand, als er das Messer hineinstieß. Wahrscheinlicher war, dass die Wölfe das Fleisch verschlungen hatten. Von dem Mann blieb nur übrig, was Geiger mitnahm. Die wahnsinnigen Rituale, den eleganten Schaltkreis der Narben, die Bruderschaft des Schmerzes, die letzte Offenbarung von bleichen, blutenden Lippen. Die Welt weiß nichts von dir. Das ist mein Geschenk an dich. Du bist niemand. Der Truck stand vor ihm. Auf dem Vordersitz hatte die junge Frau zwischen den beiden Männern die Hände vors Gesicht geschlagen. Der gequälte Schrei der Reifen erstarb, als der funkelnde, silbrige Kühler auf Geigers vorgestreckte Hände traf und stoppte. Die Tür flog auf und der Fahrer sprang heraus. Er sah aus, als wäre er ein paar Jahre über 20, hielt eine Bierflasche in der Hand und trug ein Sweatshirt mit der Aufschrift »Star Spangled Banner« in roten, blauen und weißen Buchstaben.
»Scheiße, Mann! Was machst du denn für eine Scheiße, hä?«
Geiger straffte den Rücken. »Sie haben eine rote Ampel überfahren.«
»Rote Ampel? Scheiße, wir sind hier in Brooklyn!«
»Sie sollten vorsichtiger sein. Sie haben eine Dummheit begangen.« Der Mann grinste und sah zu den anderen hin.
»Er sagt, ich bin doof!«
Der andere Mann im Truck lachte auf und warf durch die offene Tür mit einer leeren Bierdose nach seinem Freund.
»Da hat er recht, du blödes Arschloch!«
Der Fahrer wandte sich wieder zu Geiger und hob die Flasche.
»Wegen dir habe ich mein Bier verschüttet, Mann, mein letztes, so eine Scheiße!«
Geiger nahm seine Ohrstöpsel heraus. »Sie sollten wieder in den Wagen steigen.«
»Komm schon, Dougie«, sagte die Frau, »fahren wir weiter.« »Gleich.«
Der Fahrer sah Geiger genauer an.
»Du bist nicht von hier, oder? Wir fahren rum und wir haben die Dinge im Auge. Und ich glaube, dich habe ich noch nie gesehen.«
Er neigte den Kopf wie ein Dobermann, der Hackfleisch wittert.
»Hey, bist du ein Mussi? Weil du siehst irgendwie aus wie einer.«
Geiger spürte den Puls in seinen Schläfen pochen wie das Ticken einer Uhr. »Ich weiß nicht, was ein Mussi ist.«
»Klar weißt du das. Du weißt doch, Mussi, Kopf doch und so, Moscheenratte.«
Der Mann zuckte mit den Schultern.
»Mussi!«
Er sah die beiden anderen an.
»Er sieht irgendwie so aus, oder?«
»Finde ich auch«, sagte der Mann auf dem Beifahrersitz.
»Ich bin kein Muslim«, erwiderte Geiger. »Also können Sie weiterfahren.«
»Eine Sekunde.«
Der Mann kam plump vertraulich über den Asphalt schlurfend näher. Geiger begann, sich mit den Fingern gegen die Schenkel zu trommeln. Der Atem strömte heiß durch seine Nasenlöcher. Der Fahrer blieb zwei Handbreit vor ihm stehen und hielt ihm die Flasche hin.
»Dann trink was, ja? Nur damit keiner sauer ist. Ich meine, Mussis dürfen keinen Alkohol trinken, aber du bist kein Mussi, also darfst du.«
»Ich trinke keinen Alkohol.«
»Na komm schon, nicht mal einen Schluck Bad?«
Sein Kumpel streckte den Kopf aus dem Beifahrerfenster.
»Können wir jetzt endlich weiter, Dougie, oder was?«, fragte er.
Geiger spürte die Erinnerung an hunderte von Schicksalen, die er in den Händen gehalten hatte, der Angstschweiß auf der Haut, Muskeln, die sich erschrocken anspannten, Willen, die unter seiner Berührung zerbrachen. Sein Erbe, sein Können, die Erzeugung von Schmerz, der Aufbau von Leid, die Entwindung der Wahrheit. »Douglas«, sagte er, »steig in deinen Wagen und fahr weiter.« Der allerletzte Anschein von Freundschaftlichkeit verschwand aus dem Gesicht des Mannes.
»Na, wie wär's denn, wenn du dich auf dein dreckiges Kamel setzt?«
Er pflanzte seinen Zeigefinger auf Geigers Brust.
»Und...«
Die Bewegung war so schnell, dass der Mann nicht einmal zu einem weiteren Laut kam. Geiger griff ihn beim Kragen und zog ihn zu sich heran, während er mit der anderen Hand ein Handgelenk packte, den Mann herumriss und ihm den Arm auf den Rücken bog. Die Flasche zerschellte. Geiger legte Dougie den rechten Arm um den Hals und sie standen aneinander gepresst da, Brust an Rücken. Die junge Frau sprang auf die Straße.
»Dougie!«
Der Fahrer wollte etwas sagen, doch Geiger drückte ihm die Kehle fester zu und brachte ihn so zum Schweigen. Dann flüsterte er dem Mann sehr leise ins Ohr: »Sag nichts. Beweg dich nicht. Entspann dich.« Der Mann auf dem Beifahrersitz stieg aus. Nervös rieb er eine Faust in der Handfläche.
»Lass ihn los!
rief die Frau, griff zum Vordersitz und richtete sich mit einem Baseballschläger aus Aluminium in der Hand auf. Der Mann, den Geiger gepackt hielt, lachte rau auf.
»Darf ich dir meine Freundin vorstellen, Abdul?«
Geiger musterte sie. Die Gradheit ihres Rückgrats, die Art, wie ihre Finger eine Bewegung auf dem Griffstück des Schlägers ständig wiederholten. Sie wusste, wie er sich anfühlte. Sie hatte ihn schon benutzt. Die Frau warf ihrem Freund einen Blick zu.
»Bringen wir's hinter uns, Jamie!«
Er nickte und die beiden bewegten sich vorwärts. 5 Schritte waren es höchstens. Geiger beugte sich zum Ohr des Fahrers vor. »Douglas, eine Planänderung.«
»Ha, jetzt lässt du mich laufen, richtig, Arschloch?«
Geiger verschob den Unterarm, krümmte die Finger steif und grub sie über dem Schlüsselbein in den Hals des Mannes. Dougies Gehirn erhielt augenblicklich eine Nachricht vom Brachialplexus, eine Nachricht über einen plötzlichen massiven Schock des Nervensystems. Er verlor das Bewusstsein und erschlaffte wie eine Flickenpuppe. Geigers Unterarm bewahrte ihn vor dem Sturz.
»Meine Fresse!« entfuhr es dem anderen Mann.
Die Freundin hob den Baseballschläger.
»Du Drecksau! Was hast du ihm angetan?«
Douglas ist bewusstlos. Er spürte den geschmeidigen Marsch des Blutes, sah den dunkelsten Teil seiner selbst, wie er alles beobachtete. Der Inquisitor nickte ihm zu. »Schmerz lässt sich auf zahlreiche Arten anwenden.«
»Sie müssen beide wieder einsteigen«,